Es soll heute Abend noch einmal um das Ziel unseres Werdens gehen, das langfristige Ziel, an dem wir arbeiten, ist die Christusähnlichkeit. Das ist der Wille Gottes, dass wir wieder so werden, wie er es ist. Und die Möglichkeit ist gegeben durch seinen Sohn. Wenn wir so werden, wie sein Sohn ist, dann werden wir, wie Gott ist, weil der Sohn so ist, wie Gott ist. Er ist das genaue Ebenbild. An diesem Bild, an diesem Ziel wird heute gearbeitet, wenn wir es miteinander zu tun haben, wenn wir es mit einer Bibelwoche zu tun haben, wenn wir es mit Gemeindearbeit zu tun haben. Es geht immer um dieses eine Ziel, dass wir selbst und der andere so wird wie Jesus Christus. Einige Bibelstellen hierzu. 2. Korinther Kapitel 3. 2. Korinther Kapitel 3, der letzte Vers. Vers 18. Paulus hat eben Bezug genommen auf eine alttestamentliche Geschichte, die in Israel sehr bekannt war. Mose war ein Freund Gottes und durfte von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen. Aber dabei wurde sein Gesicht so verklärt, dass wenn er rauskam aus der Hütte, sein Gesicht so glänzte, dass die Kinder Israel ihn nicht mehr anschauen konnten. Und dann hat er einen Schleier vor sein Gesicht tun müssen, wie eine Frau, so dass man sein Gesicht nicht direkt sah. Und nun sagt Paulus, braucht er dieses als Beispiel. Bei den Kindern Israel, sagt er, ist das eigentlich immer noch so, wenn sie es mit Mose zu tun haben. Nur haben sie es jetzt nicht mit seiner Person zu tun, er ist längst gestorben, aber Mose ist hier das Gesetz. Und wenn sie dem Gesetz begegnen, dann ist immer noch ein Schleier da. Sie sehen nicht die Herrlichkeit, das Wesen Gottes im Gesetz. Sie sehen etwas, woran sie sich messen und wobei sie etwas leisten wollen, aber ihre Augen sind blind. Und dementsprechend sind ihre Augen auch blind für das Evangelium, das dort verheißen ist, das dort angezeigt ist im Alten Testament. Aber wenn der Heilige Geist diesen Schleier wegnehmen kann, dann natürlich können sie ein Auge bekommen für Jesus Christus. Nun sagt er aber etwas aus von uns, die wir diesen Schleier weggenommen bekommen haben. Nicht nur natürlich Israeliten haben so einen Schleier. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 4, sagt er, dass jeder so einen Schleier hat. Und dieser Schleier kommt eigentlich von Satan, sagt Paulus. Er zieht einen Schleier vor unsere Augen, sodass wir nicht Gottes Wesen im Wort Gottes sehen können. Wir können nicht Jesus Christus sehen. Aber wir, die wir offene Augen bekommen haben, für uns ist der Schleier weggezogen. Und jetzt sagt er in Vers 18, wir aber, im Gegensatz zu denen, die ihn noch haben, alle schauen mit entschleiertem Gesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn und werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie die Verwandlung von dem Herrn, das heißt dem Geist her, geschieht. In einigen Übersetzungen klingt dies etwas anders, als ich es gelesen habe. Wir haben hier ein Wort im Grundtext, das der Übersetzer nicht genau weiß, wie er es übersetzen soll. Warum weiß er das nicht? Ist das Wort nicht klar? Das Wort ist an und für sich schon klar. Außerhalb der Bibel, das heißt in anderen griechischen Schriften, heißt es, in einen Spiegel schauen. Aber hier stößt der Übersetzer auf das Ereignis, das mit Mose dort zu tun hat. Und nun denkt er, dass Paulus hier sagen will, wir spiegeln, wie Mose die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, oder der Mond die Herrlichkeit der Sonne widerspiegelt, das Licht der Sonne, so würden wir das Licht von Jesus Christus widerspiegeln, weil wir Jesus Christus begegnet sind, so wie Mose Gott begegnet war. Nun, das stimmt, dass wir Jesus Christus begegnet sind, so wie Mose Gott begegnet war. Nicht persönlich, das kommt noch, wenn wir von Angesicht zu Angesicht ihn sehen werden. Aber wir sind ihm begegnet und Paulus sagt, dass wir bereits auch schon verherrlicht sind. Aber das ist eigentlich nicht, was Paulus zunächst einmal sagen will, offensichtlich, oder scheint es wenigstens so. Er scheint doch sagen zu wollen zunächst, dass wir in einen Spiegel hineinschauen und deshalb spiegeln wir wieder. Das heißt, es handelt sich eigentlich um zwei Spiegel. Nicht da sagt der Text das, aber im Effekt ist das so. Das heißt, wir schauen in einen Spiegel hinein. Aber was ist dieser Spiegel? Wir schauen in das Wort Gottes hinein. Im nächsten Kapitel sagt der Schreiber, sagt Paulus, wo diese Herrlichkeit liegt. Sie liegt im Evangelium. Das Evangelium ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Ort, wo wir Jesus Christus begegnen. Jesus sehen wir heute nicht. Wir können ihn nicht sehen. Petrus sagt, ihr seht ihn nicht, wir können ihn nicht sehen. Er ist unseren Augen entzogen, in den Himmel gefahren. Wir wissen, dass er da ist, und wir lieben ihn, aber wir sehen ihn nicht. Aber wir können ihn zu Gesicht bekommen, das heißt, wir können ein Auge für ihn bekommen im Wort Gottes. Nun ist es so, wenn wir normalerweise in einen Spiegel hineinschauen, dann sehen wir uns selbst natürlich. Aber hier sehen wir nicht uns selbst zunächst. Jakobus spricht einmal davon, dass wir uns selbst im Wort Gottes zu sehen bekommen. Aber hier will Paulus zeigen, dass wir Jesus in diesem Spiegel sehen. Wir müssen uns also vorstellen, dass der Spiegel im Winkel steht. Wie an einer unübersichtlichen Kreuzung. Da kann man dann das sehen, was hinter dem Haus ist, hinter den Gebäuden. Und was wir nicht direkt sehen können, das sieht man im Winkel des Spiegels. Wir schauen in das Wort Gottes hinein und sehen dort den, den wir nicht direkt sehen können. Er ist unseren Augen entzogen. Aber dort im Wort können wir Jesus begegnen. Und wenn wir in dieses Bild hineinschauen von Jesus Christus, sagt Paulus, dann werden wir verwandelt in das Bild. Dann werden wir, so wie dieses Bild ist, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jesus ist herrlich, und wenn wir so werden, wie er ist, dann werden auch wir herrlicher. Sein Charakter, seine Liebe, seine Heiligkeit sind etwas Herrliches. Und je mehr wir uns Jesus anschauen, je mehr werden wir so, wie er es ist. Das ist das Ziel, an dem wir jetzt arbeiten. Deshalb verkünden wir Wort Gottes. Denn im Wort Gottes ist Jesus zu sehen und das Wesen von Jesus. Und dann können wir, wenn wir richtig darauf reagieren, in sein Bild verwandelt werden. Nun sagt uns auch Paulus, wieso eine Verwandlung geschehen kann. Nicht, weil wir uns selbst verwandeln, wir imitieren das Bild, das wir dort im Spiegel sehen. Nicht so. Nicht wir arbeiten so sehr an uns selbst und versuchen jetzt so auszusehen, wie Jesus aussieht. So wie jemand das hier in dieser Welt tut, der in den Spiegel schaut, der versucht jetzt das Gesicht etwas auszubessern. Nein, Paulus sagt, es geschieht durch den Herrn. Warum gebraucht er hier das Wort Herr? Er nennt den Heiligen Geist den Herrn, aber warum gebraucht er das Wort Herr? Weil dies das Wort ist, das den Namen für Gott im Alten Testament übersetzt. Als Mose in die Hütte ging, um Gott zu begegnen, sah er Gott von Angesicht zu Angesicht. Ohne Schleier, nichts dazwischen. Wenn wir in das Wort Gottes schauen, dann sehen wir Jesus Christus. Aber der Gott des Alten Testamentes und Jesus Christus sind derselbe und sie sind der Herr. Aber es geht auch nicht nur um den Gott des Alten Testamentes und um Jesus Christus, es geht um einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es macht nichts aus, ob man den Vater Herrn nennt oder den Sohn oder den Heiligen Geist. Das heißt, wir werden in das Bild Gottes gestaltet, in das Bild seines Sohnes, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist am Werk in seinem Wort, im Wort Gottes. Sobald ich es mit dem Wort Gottes zu tun habe, habe ich es mit dem Heiligen Geist zu tun. Und derselbe Geist ist mir geschenkt und lebt in mir und wirkt in mir in meinem Denken, um meine Gedanken denen der Schrift konform zu machen. Und so arbeitet er an beiden Stellen. Im Wort begegne ich ihm und in mir ist er, und nun versucht er, mich in Einklang zu bringen mit dem Bild von Jesus Christus im Wort. Dazu gehört natürlich eine ganze Menge mehr, wovon Paulus in diesem Text direkt nicht spricht. Aber wir haben jetzt die Sache. Und es ist einmal gut, sie zu fassen und zu wissen, was Gott mit uns vorhat. Er hat vor, uns in das Bild von Jesus Christus zu gestalten. Auf diese Weise werden wir verändert von einer Herrlichkeit zur anderen durch den Herrn. Das heißt, wenn der Heilige Geist Herr sein darf in meinem Leben, mein Leben bestimmen darf. Die nächste Stelle ist in Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1, Vers 28 sagt dasselbe, dass dies das Ziel der Wege Gottes ist im Evangelium, Jesus Christus ähnlich zu werden. Daran wird heute gearbeitet. In Vers 27 hat er davon gesprochen, dass Christus der Herrliche ist, um den geht es im Evangelium. Und nun heißt es in Vers 28, den, das heißt Christus, wir weit und breit verkünden, wobei wir jeden Menschen mahnen, das heißt erinnern. Man hat das Evangelium verkündet und nun erinnert man daran und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen darstellen als Vollendeten. Das heißt, das Wort bedeutet, als ans Ziel angekommenen. In Christus Jesus. Dahin ich auch arbeite. Das Ziel ist, Jesus Christus ähnlich zu werden. Wenn wir ans Ziel kommen, dann werden wir so sein, wie er ist. Und an diesem Ziel arbeitet Paulus in der Begegnung mit jedem Menschen, wo immer er wohnt. Er versucht, ihn zu Jesus zu führen und dann in Christus, ihn, Jesus Christus, ähnlicher werden zu lassen durch seinen Dienst am Wort. Wieder sehen wir, dass dieses das Ziel ist, eines Tages dort anzukommen. Epheser 4 haben wir eine weitere Stelle. Ich lese ab Vers 32, Entschuldigung, bis Kapitel 5, Vers 2. Das Wort, mit dem Vers 32 beginnt, ist in ihrer Übersetzung möglicherweise seid, aber vielleicht auch werdet. Im Grunde bedeutet dieses Wort im Grundtext auch werden. Das heißt, durch das Werden wird man oder ist man dann. Und dann kann man sein, ich bin, dann sind sie das. Paulus kann sagen, seid, aber wie wird man das, was man sein soll? Man wird es durch einen Prozess. Deshalb finde ich diese Übersetzung etwas angenehmer und etwas realistischer und etwas konformer den Wegen Gottes, wenn wir hier lesen, werdet freundlich. Werdet freundlich gegeneinander. Das heißt, Paulus ruft auf zu einer Veränderung, zu einem Veränderungsprozess. Werdet das, was ihr sein sollt. Stellt euch darauf ein, dass ihr anders werdet, als ihr seid. Wir sind nämlich auch als Christen nicht das, was wir sein sollen. In einem gewissen Sinne schon. Aber wir sollen nicht stehen bleiben, wir sollen wachsen. In diesem Fall, wir sprachen gestern Abend davon, dass wir einmal im Gesunden wachsen und dann ins Gesunde. Das heißt, wir sind an einigen Stellen gesund und an einigen Stellen sind wir ungesund. Wo wir liebend sind, da sind wir gesund. Wo wir Vertrauen haben, Glauben, da sind wir gesund. Wo die Frucht des Geistes vorhanden ist, da ist das Gesunde da. Wo wir noch nicht liebend sind, wo wir noch nicht Glauben haben, wo noch Sünde in unserem Leben ist, wo das Unvollkommen ist, da ist das Ungesunde. Und jetzt sollen wir von diesem, was wir da sind, anders werden. Da soll es übergehen zu dem, was gesund ist. Wir sollen das werden, was wir noch nicht sind an dieser Stelle. Und jeder von uns hat gesunde und kranke Stellen. Und der Heilige Geist zeigt uns, wo wir noch zu wachsen haben, wo wir zuzunehmen haben an dem, was gut ist, und wo wir anders zu werden haben, dort, wo wir nicht das sind, was wir sein sollen. Paulus ruft auf, ruft die ephesischen Christen und alle Christen dort in der Gegend auf, freundlich zu werden. Es gibt Christen, die sind nicht freundlich. Und es gibt Christen, die sind noch nicht freundlich genug. Ich glaube, da kann jeder sich eine Scheibe abschneiden. Werdet freundlich bzw. freundlicher. Und das Wort bedeutet wirklich freundlich. Werdet freundlich gegeneinander. Und jetzt kommt noch ein stärkeres Wort. Das heißt, ein Wort, das noch mehr von uns fordert. Feinfühlig. Einige von uns haben durch die Begegnung miteinander schon einige Schwielen bekommen, nicht? Wir empfinden nichts dabei. Ja. Ich finde, das ist eine der größten Nöte in meinen Reisen. Ich finde, das ist eine der größten Nöte, dass wir nicht sensibel sind. Sensibel gegenüber Gottes Wort. Im Alten Testament wird ein König gerügt und gestraft durch den Propheten, weil er nicht weinte, weil er nicht sensibel war, als er Gottes Wort hörte. Du hast dich nicht gebeugt. Das hat dir nichts ausgemacht, als du das Wort hörtest. Du konntest die Blätter eine nach dem anderen ins Feuer werfen. Wie reagieren wir, wenn wir Gottes Wort hören? Wie reagieren wir auf die Geschwister? Wie reagieren wir auf Not? Paulus sagt, werdet feinfühlig. Ist es nicht schön, dass Paulus sagt, werdet? Er lässt uns einen Spielraum. Wir müssen nicht gerade heute Abend schon feinfühlig sein. Dann müssten wir vielleicht einige Operationen an unseren Schwielen vornehmen. Aber das darf wachsen. Das darf wachsen. Werdet freundlich, noch mehr. Werdet feinfühlig in der Begegnung miteinander. Und wie sieht das aus? Unter anderem, dass man vergibt. Sensible Leute wissen, dass sie auch schwach sind. Und dann sind sie bereit, Nachsicht zu üben mit den Fehlern ihrer Geschwister. Vergebt dabei einander. Gleich wie ja auch Gott euch in Christus vergab. Ich bete manchmal in meinen eigenen Worten mehr oder weniger durch das Vaterunser. Dann komme ich an die Stelle, wo es heißt, und vergib unsere Schulden, vergib mir meine Schuld, wie ich meinen Schuldigern vergebe. Und dann füge ich hinzu und hilf mir, Herr, meinen Schuldigern so zu vergeben, wie du mir vergeben hast. Denn da beginnt es ja. Zuerst hat Gott mir vergeben und dann darf ich vergeben, wie er vergeben hat und dann vergibt er mir wieder, wie ich vergeben habe. So geht's hin und her. Aber er hat das Beispiel gesetzt. Das ist das Erfreuliche. Nicht ich setze das Beispiel. Das Vaterunser setzt einiges voraus. Das Leben beginnt nicht mit dem Vaterunser. Er hat uns vergeben, das sagt Paulus hier. Und jetzt dürfen wir seinem Beispiel nacheifern und so vergeben, wie er vergeben hat. Das ist von uns aus schwer. Es gibt Situationen im Leben, da ist man so weit gekommen, dass man nicht mehr vergeben kann. Haben Sie schon mal erlebt? kann so weit kommen, dass man nicht mehr fähig ist zu vergeben. Man ist hilflos. Aber wenn der Herr dann sein Wesen in mir haben kann, wenn er dann bei mir weiterwirken kann, dann kann ich im Glauben, im Vertrauen einfach vergeben. Das geht. Der Herr kann vergeben in mir, Vergebung bei mir bewirken. Er kann mir die Gnade geben, loszulassen. Es gibt zwei Wörter für vergeben, die meistens gebraucht werden in verschiedenen Texten. Das erste, das wir normalerweise vor uns haben, wenn wir einen Bibeltext haben, wo das Wort steht, heißt loslassen oder genauso wie es im Deutschen heißt, vergeben. Loslassen, weggehen lassen. In Apostelgeschichte 13 heißt es einmal, dass der Heilige Geist die Gemeinde darauf aufmerksam machte, dass zwei ihrer Männer jetzt weiterziehen sollten. Dann haben sie auf den Heiligen Geist gehört. Und dann heißt es, sie vergaben ihnen. Nicht haben sie ihnen vergeben, dass sie wegzogen, sondern sie ließen sie ziehen. Nun, vielleicht war es ein bisschen schwer, sie ziehen zu lassen. Das war nämlich der erste Mitarbeiter und der letzte. Barnabas war der erste, der gekommen war, und Saulus war wahrscheinlich der letzte. Und das waren möglicherweise auch die fähigsten. Und jetzt musste die Gemeinde sie gehen lassen. Und das war schwer, und das hätten sie ihnen vorhalten können, dass sie jetzt die Gemeinde verlassen hätten. Und dann haben sie ihnen vergeben. Sie ließen sie gehen. Ja. Du darfst gehen. Wir halten es dir nicht vor. Und wir tragen es dir nicht nach. Im Gegenteil, unsere Gedanken werden euch nachgehen. Unter Umständen auch unser Geld. Aber zunächst haben sie es ihnen möglich gemacht, eine Schiffskarte zu kaufen, denn sie fuhren per Schiff, und dann zogen sie weiter. Ziehen lassen, gehen lassen, loslassen. Wenn man ein bisschen stehen bleibt, wo Schwierigkeiten zwischen uns sind, tun Sie das manchmal, tun Sie das mal. Geben Sie sich mal Rechenschaft über das, was so los ist hier in den Gefühlen. Reflektieren Sie mal. Schauen Sie sich selbst an im Spiegel. Was geschieht hier jetzt? Das tut gut, einmal das zu tun. Dann werden Sie merken, dass Sie Schwierigkeit haben, den anderen loszulassen. Sie halten ihn fest. Sie stellen ihn unter eine Sie verpflichten ihn. In uns ist unwillkürlich, ohne dass wir es merken, aber wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, dann kommt das hoch und dann sehen wir es eigentlich. Wir sagen eigentlich, du hättest das nicht tun sollen. Nicht wahr? Wir machen ihn zum Schuldner. Nicht in dem Sinn, dass er nicht schuldig war und wir machen ihn erst zum Schuldner. Nein. Wir stellen ihn als Schuldner hin. Wir sagen, du bist das, was du bist. Aber wir sind es, die ihn daran erinnern. In uns selbst. Er braucht gar nicht da zu sein. Haben Sie sich mal beim Zwiegespräch ertappt? Mit dem Sie uneinig sind? Sehr interessante Gespräche werden da manchmal geführt, die eigentlich im Grunde gar nicht so interessant sind. Die sollte man vergessen. Aber das geht erst, wenn man loslässt, wenn man vergibt. Erst dann kann man vergessen, sonst bleibt das hier drin. Die Emotionen sind so stark, dass sie nicht loslassen können. Die Emotionen können nicht fahren lassen. Aber wenn die Gnade Gottes reinkommt, wenn unser Blick auf Jesus hingeht, dann können wir loslassen. Du darfst gehen. Was heißt das? Du darfst ungestraft von mir hinausgehen. Das heißt etwas. Ich erwarte nicht, dass er bestraft wird, denn darum geht es eigentlich. Für seine Schuld. Mit anderen Worten, ich gebe es Gott ab. Ich bin nicht der Richter, ich urteile nicht, ob er Schuldner war oder nicht. Wenn ich das weiß, auch dann verurteile ich ihn nicht in dem Sinne, dass ich darauf bestehe, dass er bestraft wird. Ich übergebe das Gott. Das ist am schwersten, wo wir am nahesten miteinander leben. Das ist die Ehe, die Familie. Und dann kommt die Mitarbeiterschaft und so weiter, die Menschen, mit denen wir arbeiten. Dort, wo wir immer wieder die Tuchfühlung haben im Alltag, auch im Sonntag, dort ist es am schwersten, weil wir einander dort am besten kennenlernen. Aber da ist es am wichtigsten. Und was uns da hilft, ist die Einsicht, dass wir genau das sind, was unser Gegenüber ist. Paulus erinnert da in Römer 2, nachdem er sehr gründlich abgerechnet hat mit den Heiden, die von Gott abgefallen sind, die tief gesunken sind, sagt er zu dem moralischen Menschen, nicht notwendigerweise dem Juden, er sagt nicht, zu wem er spricht, er sagt nur vom moralischen Menschen, ob Jude oder Heide. Und du, der du zu Gericht stehst über den, der so tief gesunken ist, du tust genau dasselbe, das er tut. Paulus kennt sein Herz. In Philipper Kapitel 3 sagt er, ich war unsträflich im Gesetz. Und in Epheser 2 sagt er in Vers 2 oder 3, wir waren genau so wie die anderen. Können Sie das auf einen Nenner bringen? Man kann äußerlich für menschliches Besehen unsträflich sein im Gesetz. Wissen Sie, an welcher Stelle Paulus seine bodenlose Sündhaftigkeit erkannte? Römer 7. Er beschreibt seine Begegnung mit dem Gebot. Wissen Sie, welches Gebot das war? Das 10. Lass dich nicht gelüsten. Wer sieht das schon? Sie gehen auf der Straße. Wer sieht das schon, was sie denken, wohin sie schauen? Ja, so ein bisschen kann man das vielleicht merken. Aber niemand von uns weiß, was sie denken. Niemand. Da sieht Paulus mit einmal, dass die Augen Gottes ihm ins Herz schauen. Und da lernt er im Lichte Gottes sein eigenes Wesen kennen. Und wenn wir uns selbst einmal kennenlernen und sehen, dass wir im Grunde alle gleich sind, alle Menschen sind bodenlos, verkommen, sündhaftig, boshaft. Jeder von uns ist zu allem fähig. Jeder von uns. Wenn wir das einmal erkennen, dann wird es auch leichter, einem anderen zu vergeben. Es gibt mehrere Hilfen. Dies einmal, aber ganz besonders das, wenn wir erkennen, dass Gott uns vergeben hat. Wenn wir gesehen haben, wie sündig wir sind, und wenn wir dann merken, Jesus hat mir vergeben, dann macht es das viel leichter, einem anderen zu vergeben. Aber auch das ist ein Stück Werden, nicht wahr? Daran können wir arbeiten und der Herr arbeitet dabei an uns. Werdet freundlich, werdet feinfühlig gegeneinander, vergebt dabei einander, gleich wie ja auch Gott euch in Christus vergab. Noch einmal, werdet also, so wie ich eben beschrieben habe, kann Paulus sagen, werdet also Nachahmer Gottes. Imitiert Gottes, macht es so, wie er es gemacht hat, in der Vergebung, in der Liebe, in der Aufopferung seines Sohnes. Wir haben Gott zum Vorbild zu nehmen in unserem Handeln. Sehen Sie, wir sollen so werden wie er. Und wie geschieht das? Jesus ist da das sichtbare Beispiel. Wir wissen aus der Schrift, wie Gott gehandelt hat. Aber Paulus weist jetzt auch gleich auf Jesus hin, nur sagt er zuerst, gibt er noch etwas Motivierendes. Übrigens, die Motive sammeln, wir sprachen heute Nachmittag ein wenig von Motiven, Beweggründen. In Epheser 5 haben wir einige Motive, die Paulus hier verwendet, im ersten Teil des Kapitels, um Christen zu motivieren, für Christus besser nachzufolgen. Werdet also Nachahmer Gottes, wie geliebte Kinder. Wenn Sie ein junger Mensch sind, oder Sie sind ein älterer Mensch, der noch ein gutes Gedächtnis hat, er weiß, wie es war, als man Kind war, Oder sie können sich gut hineinversetzen in die Seele ihrer Kinder, ihres Kindes. Dann wissen sie, was das heißt, geliebt zu sein. Paulus sagt, stellt euch einmal vor, ihr seid nun wirklich geliebt. Wenn man weiß, dass man geliebt ist, ist es dann leichter zu gehorchen? Natürlich. Wenn man Befehle bekommt und man weiß, die kommen nicht aus einem liebenden Herzen, dann ist es schwer. Man tut das vielleicht aus Respekt, aus verschiedenen Gründen. Es gibt da noch andere Motivationen. Aber Paulus motiviert dadurch die Erkenntnis, dass Gott uns liebt. Nicht als liebe Kinder. Wenn Sie das haben, streichen Sie das durch. Das bringt nicht das, was Paulus sagen will. Denn für uns sind liebe Kinder Kinder, die lieb sind, ja? Oder? Was für Assoziationen kommen bei Ihnen auf, wenn Sie sagen lieb, wenn Sie hören lieb? Es muss nicht das bedeuten, das gebe ich zu. Aber normalerweise meinen wir doch, wenn die Eltern zu den Kindern sagen, seid lieb, dann meinen sie doch, seid liebenswürdig. Das heißt, sie sollen dafür sorgen, dass es dem Elternteil leichter ist, das Kind zu lieben. Ja? Die Pflicht wird dem Kind zugeschoben. Die Leistung soll jetzt von dort her kommen. Und der Elternteil ist entschuldigt, wenn es nicht das Kind liebt. Und so bekommt das Kind einen Komplex. Paulus tut das anders. Er sagt von vornherein, ihr seid noch nicht das, was ihr sein sollt. Ihr seid sündig, ihr liegt verkehrt in manchem, aber Gott liebt euch dennoch. Jesus Christus ist für uns gestorben, sagt Paulus im Römerbrief, als wir noch Sünder waren. Als normalerweise von uns aus gesehen keine Hoffnung bestand, dass etwas daraus werden würde. Der Einsatz von Gott in Jesus Christus war geschäftlich gesehen. Nicht sehr weise. Kein Geschäftsmann hätte so einen Einsatz sich geleistet. Ohne zu wissen, was dabei rausspringt. Aber Gott hat seinen Sohn gegeben. Für alle von uns. Und er wusste, was dabei rauskommt. Er wusste, dass viele Menschen es einfach nicht zur Notiz nehmen würden. Aber er wusste, dass einige kommen würden. Und in Jesaja 53 wird vom Lohn der Schmerzen des Sohnes Gottes gesprochen. Er liebt jeden, denn jeder ist im Bilde Gottes geschaffen. Und Jesus hat sein Leben gegeben, nicht für eine Vielzahl in erster Linie, sondern für Menschen im Bilde Gottes. Jeder ist gleich wert. Wir sind Geliebte. Und als solche sollen wir Nachahmer Gottes werden. Und wandelt in der Liebe. Wenn wir geliebt sind, sollen wir so eine Einstellung einnehmen, wie sie uns gegenüber eingenommen worden ist. Wir sollen lieben, wie wir geliebt worden sind. Und dann gibt er ein zweites Beispiel. So wie auch Christus, nicht nur Gott, auch Christus uns liebte. Und was hat er getan? Wie hat er seine Liebe gezeigt? Der Vater hat sie gezeigt, Johannes 3, Vers 16, indem er seinen Sohn hergab. Der Sohn hat diese Liebe gezeigt, indem er sich selbst hergab. So wie auch Christus uns liebte und sich selbst für uns dahingab. Als eine Weihegabe und ein Opfer an Gott. Passen wir gut auf. Für wen hat Jesus Christus sein Leben gegeben? Für Gott. Nicht, weil Gott ein Schuldner war, sondern es war Gottes Liebe, die den Sohn sandte. Und die Hingabe des Sohnes war aus Liebe zu Gott. Der Tod Jesu Christi auf Golgatha war zuerst gottwärts gerichtet, nicht zu uns. Er tat es für uns. Aber das eigentliche Ziel war Gott. Das heißt, wenn wir anderen dienen und unser Leben dran geben, Energie, Geld, was immer es ist, dann sollten wir immer denken, Wir tun es eigentlich letztlich nicht für einen Menschen, sondern wir tun es für Gott. Das wertet die ganze Sache auf und wir werden bewahrt vor Enttäuschungen, vor Komplexen und so weiter, vor falschen Einstellungen. Wir tun es aus Liebe zu den Menschen. Jesus hat uns geliebt, sagt Paulus. Aber in erster Linie war es doch eine Weihgabe und ein Opfer an Gott. Das heißt, er hat Gott im Blickfeld gehabt, zu einem wohlriechenden Duft. Für Gott war das ein wohlriechender Duft. Und so wollen wir es auch so machen. Wir wollen wie Christus werden. Das ist das langfristige Ziel, an dem wir heute schon arbeiten. Wir werden erst an dieses Ziel gelangen, wenn wir Christus begegnen, aber wir sind dabei, verändert zu werden. Das ist tröstlich. Und jetzt komme ich auf das näher liegende Ziel, das ich gestern schon andeutete. Wir haben noch ein Ziel, an dem wir arbeiten, das heißt, im Grunde ist es dasselbe Ziel, aber wir sprachen gestern Abend von den Lebensstadien im Wachstum. Und dann habe ich von der Wiedergeburt gesprochen, wo schon etwas wird, von einer Kindesphase und dann von einer Reifephase. Was ist das? Davon wollen wir jetzt im Weiteren ein wenig sprechen. Das Ziel, das näherliegende Ziel mit uns selbst und miteinander ist diese Reifephase im Glaubensleben, geistliche Reife. Menschen, die eine Leitung haben in der Gemeinde, zielen darauf hin, dass Menschen zum Glauben kommen. Und dann gleich ist dieses das nächstliegende Ziel, dass sie über das Kindesalter hinkommen zu einem gewissen Reifestadium. Das ist das erste Ziel. Aber dieses alles ist immer noch auf dem Wege der Christusähnlichkeit, nicht wahr? Des Christusähnlichwerdens. Nur erreichen wir hier ein gewisses Stadium, das zunächst erwünscht ist. Was ist geistliche Reife? Geistliche Reife ist eine gewisse Selbstständigkeit, in dem das zur Christusähnlichkeit führt. Das heißt, das Ziel ist immer Christusähnlicher werden, aber wir kommen dahin, dass wir selbst größere Verantwortung übernehmen können für das langfristige Ziel. Die erste Phase, nachdem wir Christen werden, die erste Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass andere Leute mehr Verantwortung für uns nehmen, damit wir Christus ähnlich werden. Ähnlich wie in der Familie. Menschen, Kinder oder Kindlein, Säuglinge, gehören zum hilflosesten Wesen, das es überhaupt auf der Welt gibt. Ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Ein Kalb ist geboren, das kann sofort aufspringen und ja. Das zittert vielleicht ein wenig, aber das steht dann so, ja, wie ein kleiner Kerl. Ein Säugling, ich habe 4 von denen gehabt. Ja. Dass ich selbst einer war, das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Ganz hilflos, ganz angewiesen auf andere Menschen. Und wenn die nichts tun, entschuldigen Sie, dann krepiert das Wesen. Man sagt sogar, wenn nicht Liebe gezeigt wird, das macht auch schon was aus. Sie können Milch bekommen, aber wenn nicht Liebe da ist, dann verwelken sie, sterben. Sie sind ganz psychisch und körperlich angewiesen auf andere Menschen. Christen sind auch angewiesen auf die Hilfe von anderen Menschen, wenn sie zum Glauben kommen. Andere übernehmen die Verantwortung. Das können wir uns merken, die wir reifer sind. Aber wir sprechen jetzt von diesem Reifestadium, auf das wir hinkommen sollen. Und das ist eine gewisse Selbstständigkeit. Das ist natürlich ein Werdensprozess, genau wie bei dem kleinen Kind. Mit der Zeit kann es den Löffel nehmen und kann selbst essen, dann kann es selbst sprechen lernen und stehen lernen und laufen lernen und kann sich selbst anziehen und so weiter. Das ist natürlich ein Werden. Aber bis es soweit ist, dass es wirklich für sich selbst sorgen, braucht es doch einige Jahre. Bei Christen ist das sehr verschieden. Der eine, der kann das schon in kurzer Zeit schaffen. Der andere, der braucht viel länger, bis er diese relative Selbstständigkeit erreicht hat. Lassen Sie mich einige Stellen mit Ihnen lesen, die hiervon sprechen, zuerst Epheser 4, das sind Stellen, die von der Wichtigkeit sprechen, dass so ein Reifestadium erreicht wird. Epheser 4, 13 und 14. In Vers 11 erwähnt der Apostel Diener am Wort Gottes, die hier vorangehen. In Vers 12 sagt er, dass diese Diener am Wort jedem Christen helfen, Hand ans Werk zu legen. Und jetzt sagt er in Vers 13, das gibt er das Ziel an, wohin wir alle, ob in der Leitung oder Christen in der Gemeinde, arbeiten. Bis wir alle hingelangen mögen. Das heißt, Paulus sagt, das ist das Ziel, ein Wunsch. Bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen den Sohn Gottes kennenlernen, mehr und mehr. Zu einem erwachsenen Manne. Jeder von uns soll erwachsen werden, reif werden. Das macht uns nicht vollkommen sinnlos, aber wir sollen reif werden, mündig werden. Zum größten Maße der Fülle Christi. Und jetzt grenzt er sich ab, zeigt die Kehrseite. Damit wir nicht mehr Unmündige sein. Wir sollen mündig sein, damit wir nicht unmündig bleiben. Was ist ein Unmündiger? Hin und her geworfen wie von Wellen. Das sind doch die Kinder, nicht? Der kleine Bursche kommt heim von der Schule. Mama, heute hatten wir es von der Feuerwehr. Ich will Feuerwehr. Wie sagt man? Nicht? Feuerwehrmann, sagt man. Ja. Ich will zur Feuerwehr nicht los. Ich will Feuerwehrmann sein. Ja. Zwei Wochen später will er Lehrer werden. Ja. Den nächsten Tag schon kann er was ganz anderes werden wollen. Von hin und her, je nach Attraktion. So sind junge Christen. Und die Ältere sollten Geduld mit ihnen haben. Das gehört einfach zu dem Lustigen in der Familie. Ja? Das ist Variation. Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Linie und einer Kurve? Die eine ist interessanter. Gehen Sie in das Zimmer von einem Junggesellen. Da ist das Zimmer viereckig angelegt, mehr oder weniger. Vielleicht überhaupt nicht angelegt, das kann auch nur sein. Ja. Aber irgendwie zweckmäßig, ja. Kommt eine Frau rein, die kann nur den Kopf schütteln. Und dann wird man einiges bisschen so zurechtgerückt. Das heißt, man muss es eigentlich anders sagen von unserer Perspektive der Männlichen. Es wird jetzt verrückt. Ja. Nicht die Bilder so schön nebeneinander. Nein, das eine muss höher sein, das andere muss tiefer sein. Ja. Nicht links, nein, das ist Ästhetik. Ja. Aber doch etwas anders, ja. Variation, eine Kurve darin, ja. Es braucht die Kurven im Leben, die Variable, nicht nur die Konstante. Und Gott selbst ist beides, konstant und variabel. Das ist das Herrliche über Gott. Er kann mit Geschichte leben und bleibt unveränderlich. Ja. Es braucht in der Familie Gottes nicht nur Ordnung, sondern das Kindergeschrei. Ja. Das Variierende. Und wir sollten Geduld miteinander haben. Natürlich wollen wir einander helfen, vorwärts zu kommen. Aber Paulus sagt, Paulus will sagen, wenn zu erwarten wäre, dass ein Unmündiger mündig geworden ist, dann natürlich ist das etwas sehr Trauriges, wenn er dann noch unmündig ist, immer noch hin und her geworden. Da ist ein erwachsener Mann und er kann sich nicht entscheiden, was jetzt sein Beruf sein soll. Ja? Das war so lustig bei uns auf der Landwirtschaft, da hat es Nachbarn und Farmer, von denen hat man dann ewig erzählt, ja. Der konnte 10-mal umspannen in einem Tag, ja. Ja, jetzt müsste ich noch eggen. Also fahre ich nach Hause und jetzt kommt dann. Und dann, jetzt fällt ihm ein, das muss noch das getan. Geht er von einem zum anderen, kann sich nicht konzentrieren auf eine Sache.
Wenn es regnet, dann versucht er aufs Feld zu gehen. Wenn es Sonnenschein ist, dann muss er noch Holz hacken und was immer noch ist. Das ist dann traurig, wenn man nicht weise geworden ist, unmündig hin und her geworfen, und im Grundtext bedeutet das Wort, oder ist die Nuance, wie von Wellen. Ephesus liegt ja am Meer und hat einen Hafen, und da sieht man die Gegenstände, die aus dem Schiff geworfen werden. Hin und her werden sie mit den Wogen geschüttelt. Coca-Cola-Flaschen oder Füchsen hat es damals nicht gehabt, aber so ähnlich. Und umhergetrieben, jetzt braucht ein anderes Bild, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, sie werden sehr schnell überführt und merken nicht, dass sie betrogen werden. Das ist typisch von unmündigen Kindern. Deshalb müssen wir sie schützen vor falscher Lehre. Und dann gebraucht er ein drittes Bild. Durch Verschlagenheit hin zu mit List ersonnenen Irrweg. Das Bild von Männern, die mit dem Würfel spielen, Glück spielen. Nicht so, sondern indem wir wahrhaftig sind in Liebe, und dann geht er dort, wie das Wachstum aussieht. Aber jetzt betont er in Vers 14 die Wichtigkeit, wegzukommen von diesem werdenden Kindesstadium hin zu einem reifes Alter. Philipper 3 spricht vielleicht noch klarer über diese Notwendigkeit. Da haben wir die Verse 12 bis 16. Ich sage nicht, dass ich schon erlangte oder schon vollendet bin, das heißt, ans Ziel angekommen wäre. Aber ich jage nach, er beeilt sich. Kennen Sie das, meine lieben Geschwister? Kennen Sie Eile in der Sache des Königs? Eilen, so zu werden wie Jesus Christus. Jagen nach, ob ich auch das ergreifen möge, auf welches hin ich ergriffen wurde, von Christus Jesus.